Hallelujah. God is good. Amen. Oh, ihr seid alle noch müde, oder? Wie sieht es aus? Draußen ist warm. Vino, halt uns nicht lange hier. Versuche ich mein Bestes. Okay, bevor ich meine Predigt anfange, ich war versprochen, eine kurze Rückblick oder Missionreise zu berichten. Ihr wisst es schon, ich war März in Sri Lanka gewesen. Mit diesem Flugzeug habe ich geflogen. Das ist irgendwie Glück, jedes Mal dieses große Flugzeug zu erwischen. Okay, können wir weiter? Nächste Bild. Genau, das sind die Strecke, wo ich gefahren habe. Also ich habe zwei Reisen gemacht. Also ich bin nicht Paulus, das ist Vino, zwei Reisen. Also erstmal geht es um 1888 Kilometer. Dann kleine Pause, glaube ich, eine oder zwei Tage und dann nochmal 432 Kilometer. Ihr müsst wissen, da gibt es keine Autobahn, das ist 70 km pro Stunde oder weniger. Die haben Autobahn, aber Norden gibt es keine Autobahn, nur unten, wo wir fahren, Gaul, dann haben wir. Genau, das hat für mich in Sri Lanka fast 10 Tage gedauert, diese Reise. Also ich bin nicht nur durchgefahren, ich war in jedem Ort, also fast 8 oder 9 Orten haben wir wir haben Seminare gehalten für Gemeindegründer. Okay, jetzt gehen wir weiter. Also, rechte Seite seht ihr, das ist unser Team aus Deutschland, Edmund Wiens, Elina Wiens und dann auch Rainer Zwenk. Die sind dabei und Mitte ist ein junger Mann, der ist Blessing heißt er, ist Sohn von Pastor J.M., wo wir so viele Jahre Kontakt haben. Das war unser Morgensgebet, das ist morgens Andacht. Genau, wir waren draußen, das schöne Wetter und dann haben wir Gespräch geführt, wie wir das alles fortführen. Weiter bitte. Genau, das ist unsere erste Gottesdienst in Wavunia. Wavunia ist Norden in Sri Lanka. Das ist ganz normale Konferenz für alle, so Pastoren, ihre Frauen waren die dabei, ja, weil das ist nicht mein Programm direkt, das Programm von den Edmund und ich habe unterstützt, auch ein bisschen mitgemacht. Geht es weiter? Genau, dann waren wir Norden. Hier seht ihr rechte Seite, viele Kinder. Da stehe ich mit Pastor Leslie auf rechter Seite, das ist richtig Norden, Jaffna. Das ist, wo wir viele, viele Jahre als Evangeliumhaus, wir unterstützen ein Milchprojekt. Das war nur ein Bereich, wo ich besucht habe. Da kriegen die nicht nur Milch, die kriegen die Nahrung. Also erstmal geht es in den Kindergottesdienst, nach dem Kindergottesdienst, die bekommen jede Woche einmal Nahrung. Das ist nicht nur ein Ort, das sind mehrere Orte. Also die machen mehrere Orte in diesem Projekt. Zweite Bild, ihr seht ihr, nee, bleiben wir noch. Ich habe noch. Oh, ihr seid zu meinen Predigten gegangen, okay. Sehr schnell. Okay, das ist das zweite Bild. Da ist ein Evangelisationseinsatz nach dem Gottesdienst. Die haben gesagt, wir gehen evangelisieren. Eigentlich verboten, wir dürfen nicht rausgehen. Besonders auch jemand aus Ausland kommt, darf gar nicht da raus. Dann haben wir überlegt, was machen wir? Die Leitern sind so klug, die haben gesagt, wir sind christliche Gemeinde. Und wir machen ein Seminar für Drogenabhängige und Alkoholabhängige, eine Befreiungsdienst. Also wir erklären über Befreiung, wie das ist. Wir machen ein Seminar mit den Leuten auf die Straße. Also das war draußen. Da haben die genehmigt, haben die gesagt, das dürft ihr machen, aber ihr dürft ihr nicht über unsere Götter erwähnen und nicht oft über Jesus und so. Wir haben einfach dargestellt, haben wir erzählt, was Jesus in meinem Leben, wie er mich befreit hat. Und da habe ich mein Zeugnis erzählt, haben wir kurz gepredigt, wenn ihr meinen glaubt, werdet befreit und so. Das war Gutes. Und dann haben wir auch bei Leslie auch Sonntag Gottesdienst gehabt. Das ist auch unser Partner, wo wir viele, viele Jahre, über 20 Jahre mit denen zusammen Dienst haben. Genau, 25 Jahre, glaube ich. Nihal hat angefangen, das ist schon lange her. Okay, das ist in Jaffna, ganz Norden, Spitze. Okay, nächste Bild bitte. Und dann haben wir in Palai, das ist unterwegs wieder zurück nach unten, haben wir so Lebensmittel ein bisschen verteilt. Von den armen Vierteln waren wir da, haben wir auch dort ein bisschen verteilt. Gehen wir weiter, ich will nicht filmen. Nächste bitte. Und dann habe ich mit dem Pastor Josef Friederin, das ist der richtige, also mein Direktkontaktperson, die anderen auch, aber der ist, wir machen mit ihnen mehr, weil die ganze Gemeindegründungsprojekt läuft durch ihn, Kingdom Vision. Und da arbeiten wir zusammen letzte Zeit. Knapp 200 Pastoren ist mit uns unterwegs, die Gemeindegründung in Sri Lanka. Die Gemeinden, die wir gründen, Gemeinden in den Dörfern, Hauskirchen und kleine Kirchen, da arbeiten wir dran. Wir haben schon seit 3 Jahren unterwegs. Einige Gemeinden schon gegründet worden. Jetzt gehen wir die Orten, wo wir waren. Nächste Bild bitte. Das ist Klinoci, auch im Norden. Das sind alle Gemeindegründer. Frauen, Männer, die alle gerne Hauskirchen starten wollen, die sind alle da gewesen. Ich weiß gar nicht, wir haben Gesamtkanzerreise fast 600 Gemeindegründer getroffen, die Gemeinde gründen wollen. Das hier ist ein Teil in Klinoci. Nächstes Bild bitte. Das ist Anuradhapura. Das ist auch ein Ort, wo stark Buddhismus ist. Und da seht ihr schon, da waren nicht so hunderte Leute, da war weniger. Aber trotzdem haben wir dort auch mit den, das ist alles mit den ganzen Tag, mit den Leitern waren wir unterwegs. Die sind nicht so viele Pastoren da, ich glaube 3 oder 4 Pastoren dabei. Die anderen alle, die wollen irgendwo in ein Dorf Gemeinde gründen wollen. Das sind die Leute, die dran Arbeit angefangen haben. Nicht, dass die jetzt wollen, die sind schon dran. Das Ort heißt Anuradhapura. Okay. Das ist Polanaruwa. Das ist so ein paar Kilometer, nicht paar, so 50 Kilometer von Anuradhapura. Das ist ein anderer Ort, da sind auch alle Gemeindegründer. Hier haben wir große Bereich, weil unsere Mitarbeiter dort, wir haben ein großes Team mit 9 Hauptleitern und dann noch 25 Leitern. Und die Hauptleiter hier in Polanaruwa, die arbeiten wirklich stark unter Singlesen. Und das sind alle Gemeinde, Leute, die Gemeinde gründen wollen. Rechte Seite seht ihr ein Bild. Die Jungs sitzen mit Koturoti, das ist Spezialessen in Sri Lanka. Das ist ein Rehabilitationscenter in Sri Lanka. Ich war da, habe ich geguckt, in einer großen Saal, 13, 14 Betten, da schlafen 20 Leute. Und da habe ich gedacht, wir sind wirklich gesegnet hier in diesem Ort. Und die haben keine Esszimmer, weil Esssaal, weil die Affen haben die alles kaputt gemacht, ganze Dach ist weg. Und die könnte nicht mehr drin sitzen, jetzt sitzen die draußen und essen gemeinsam. Genau. Okay, nächste Bild bitte. Und dann waren wir in Dorf, neue Gemeinde gegründet worden. Und in diesem Ort, letztes Jahr, fast 20 Leute bekehrten in diesem Dorf. Ein ganz kleines Dorf, wir müssen ein bisschen durchfahren und von Stadt aus. Und da haben wir Reispakete verteilt. Damals, also immer noch, die Armen kriegen nicht so viel, haben wir gesagt, jeder bekommt eine 5 Kilo Reispaket. Dort in Polanaruwa haben wir verteilt. Okay, ich muss mitpacken, seht ihr, 5 Kilo Säcke muss man packen. Okay. Und das ist Batiklo, das ist tamilischer Ort wieder. Dort waren wir auch alle Gemeindegründer, auch mehreren Dörfern in Batiklo, die Gemeinden gründen wollen. Dieses Mal haben wir über 100 Leute, die wirklich Herzen haben, einen Hauskreis wenigstens starten. Irgendwo ein Ort, wo keine Kirche gibt. Und das sind die Hauptleiter in Batiklo. Und das ist Trincomalee, auch dort aus 76 Kilometer sein. Hier waren auch viele dort gewesen, dass sie auch eine Gemeinde gründen wollen. Und dort haben wir auch, das, was wir machen, erste 2 Stunden Session und dann machen wir Gemeinschaft, wir essen zusammen, Gespräche führen. Das ist das, was wir immer gemacht haben. Das ist auch hier auch gemacht, in Trincomalee. Gehen wir noch eine weiter. Genau, das ist Kandy, das ist ganz andere Richtung, Süden. Kandy dort war auch, wir seht ihr hier viele Leute, weil wir haben von mehreren Orten zusammengefahren. Wir können nicht jedem Ort alle 25 Distrikten fahren. Hier kommen Leute von 5 Distrikten zusammen. Deswegen haben wir ein bisschen mehr Leute in diesem Ort. Aber Anuradhapura war direkt eine Distrikt, ja, das ist, genau. Das ist Matere, diese Kirche ist ein paar hundert Jahre alt, ich habe extra fotografieren lassen. Und hier waren wir auch Thema Gemeindegründung, ermutigt den Leitern. Und hier war interessant, vor letztes Jahr, wir haben unterstützt 25 Leitern, Hilfe zum Selbsthilfe. Eine Ehepaar kam zu mir und sagte, bedanken die mich, vielen Dank, was sie uns unterstützt haben. Ich wusste gar nicht, wofür der bedankt und so. Er sagte, nee, sie kennen sie mich nicht persönlich, aber ich habe diese Hilfe bekommen. Unser Familienleben geht gut, wir bekommen ein kleines Einkommen, damit können wir weiter auch Gemeindegründung investieren. Also die sind sehr voll dabei. Ich habe gedacht, okay, wir investieren hin und da und hier, aber Gott wirkt. Ja. Okay, nächstes Bild. Das ist unser Projekt Bibelschule. Wir haben Hauptleitern, das ist hier mit dem roten Bibel oder roten Buch, wer da steht, das ist der Mann von Leslie, seiner Gemeinde von Norden, Christoph heißt er, der ist Bibelschullehrer und da steht einer mit Schwarz gekleidet, er hat einen kleinen Gemeindebund mit 129 Gemeinden und an rechter Seite, der ist auch ein Bibelschullehrer, aber der ist Singlese, der ist Tamile hier, mittel ist ein Pastor, der hat eigene Druckerei und wir haben verschiedene Leute zusammengeholt, der linke Seite ist ein Pastor mit mehreren Gemeinden. Und hier fangen wir an, das ist ein Teil von unserem Team, wo wir Vorarbeit leisten für unsere Bibelschule. Das sind die Leute, die in den unterschiedlichen Orten leben und Ihre Wissen brauchen wir mit Ulf zusammen. Wir werden im November wieder in Sri Lanka sein. Wir wollen eine lokale und praktische Theologie. Also das ist ganz neu. Ich habe mit den Pastoren oder Leitern gesprochen, die haben gesagt, Vinod, wenn ihr das verwirklichen werdet in unserem Land, das wird ein großer Segen sein für uns. Weil wir haben bis jetzt einfach EOG oder anderen Gemeinden, Theologie von Ausland, haben wir einfach alles übersetzt, die haben weitergegeben. Aber die Bibelschulstudenten, die gehen in den Dörfern, die können die gar nicht mehr praktizieren. Die wissen gar nicht, was damit anfangen sollte. Aber wenn ihr sagen, lokale und praktische Theologie, das brauchen wir. Wenn ihr das machen können, werden wir alle gesegnet und dann komplette Unterstützung. Das heißt, die verlangen uns von uns gar nicht. Die haben gesagt, wir unterstützen komplett für euch. Wir werden selber dahin kommen, unterstützen, wo weit ihr Hilfe braucht. Und das Gute daran ist, die kommen alle von unterschiedlicher Denominationen und unterschiedlicher Gemeinde-Background und das hilft uns so sehr. Ich denke, Gott hat wirklich so große Gnade uns geschenkt, oder besonders für mich. Ich komme mit allem klar, egal welcher Bund das ist, spielt gar keine Rolle. Die geben einen Platz und die bereit sind, unterstützen. Eine Gebetsanliegen gebe ich mit euch. Bete mal diesem, besonders diesem Bibelschule in Sri Lanka. Weil jetzt ist der Pastor, der tamilische Pastor, hat der Schlaganfall bekommen letzte Woche. Der lag im Krankenhaus und betet dafür. Der Teufel schläft nicht. Also ich glaube daran, Gott will mit uns zusammen in Sri Lanka was Gutes und Starkes was anfangen. Aber der Teufel schlägt, weil ich habe ihn als Hauptperson gedacht. Der ist der richtig gute Mann. Da habe ich gedacht, der ist gut, ich brauche ihn. Aber jetzt auf einmal Schlaganfall. Ich werde mal diese Woche mal mit Leslie telefonieren und fragen, wie es alles weitergeht. Okay. Und dann, nächstes Bild. Danke für eure großartige Unterstützung. Bleibt nicht so stehen, weil ich bitte auch weiter Unterstützung. Bete dafür, dass alles, was wir angefangen haben, was Gott angefangen haben, dass wir wirklich gut hinkriegen. Ja, mit Gottes Hilfe. Ich danke euch. Super. Dankeschön. Okay, jetzt gehen wir direkt zu meinem Predigt. Oh Mann. Ich weiß, das ist schon ein krasser Titel. Ich habe überlegt, soll ich so nennen oder soll ich irgendwas schön machen? Aber im Römerbrief, Sohn Gottes steht 12 Mal, also circa 12 Mal, kommt drauf an, welche Übersetzung wir haben. Dann habe ich gedacht, wenn in der Bibel das steht, warum darf ich das nicht so erwähnen? Ja, das steht doch in der Bibel. Deswegen habe ich gedacht, komm, mache ich nicht verkehrt, das ist okay, wenn ich diesen Titel nenne. Die Bibel spricht von kommenden Tag, den Zorn Gottes. Ja, also kommenden Tag. Wenn wir Christen, wir denken, Zorn Gottes bedeutet, das wird irgendwo mal kommen. Ja, das steht in Römer Kapitel 2, Vers 5, steht so, sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis der Schließliche am Tag seines Zorns. Also wir denken, irgendwann mal das kommen würde und oft wird so gesagt und dann immer wieder auch, ich kriege oder ich bekomme oder ich selbst, sage ich mal, unser Gott ist ein liebender Gott. Stimmt, er liebt uns so sehr, keine Frage. Er liebt uns, er ist barmherzig, er ist gnädig, aber trotzdem ein gerechter Gott. Ja, darum geht es hier. Und dann lesen wir jetzt auch, und 2. Petrus 3, 7 sagt auch zum Tag des Gerichts. Also nicht heute, ein Tag wird kommen. Deswegen, so oft wir denken, wenn der Sohn Gottes oder Gericht Gottes, denken wir, irgendwann mal wird das passieren. Heute ist das nicht. Ja? Und Frau Vinod, wir haben oft so gehört, dass es nicht heute ist und wir nehmen eine Gnadenzeit. Stimmt. Wir leben eine Gnadenzeit und das ist auch richtig so. Aber die Bibel spricht auch davon, dass Gottes Sohn bereits gekommen ist. Und ich denke mal, wo steht das drin? Dann lesen wir Römer 1, Vers 18. Denn es wird offenbart, Gottes Sohn, vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Oh, da steht drin, Gottes Sohn, vom Himmel her über alle Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit der Menschen. Das heißt, der Paulus schreibt zu den Gemeinden, ich finde es so schön, der Paulus hat angefangen den Brief, hey, ich wünsche mir, dass ich bei euch kommen wollen, ich wünsche mir, ich sehe eure Glaube, ich höre immer wieder über euch und alles drum und dran und ich liebe euch. Dann fängt er, ein zweites Teil von diesem Text, der fängt er an zum, hey, denn es wird offenbart, Gottes Sohn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und das ist schon, das steht erstmal vom Himmel offenbart worden ist, gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Denn den Zorn Gottes offenbart sich vom Himmel. Die Idee ist einfach, aber ernüchternd. Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel gegen die Menschheit und die Menschheit verdient den Zorn Gottes. Jetzt kommt die Frage, wenn wir Zorn Gottes, ja, wenn wir diesen Begriff, wenn wir denken, manchmal lehnen wir die Idee des Zorn Gottes ab. Wir sagen, nee, mit diesem Gott, ich will nichts zu tun haben. So einen Gott kenne ich gar nicht. Du bringst so einen ganz anderen Gott zu mir. Ich kenne einen Gott, der ist Liebe, barmherzig, gnadevoll ist, aber so einen Gott kenne ich nicht. Ja, wir lehnen sofort ab, weil wir ihn mit dem menschlichen Zorn gleichsetzen. Das ist das Problem. Ja, wir verstehen das anders oder wir interpretieren ganz anders diesen Begriff, der aus egoistischen, persönlichen Gründen oder dem Wunsch nach der Rache motiviert ist. Wir dürfen nicht vergessen, ja, unsere Zorn, wenn wir denken, das geht zum persönliches, egoistisches und Rache angeht, aber wir müssen eins verstehen, wir dürfen nicht vergessen, dass der Zorn Gottes völlig gerechten Charakter hat. Der Gott ist ein gerechter Gott. Und das vergessen wir oft. Wir gehen oft auch unsere Gefühle, wir gehen oft in Moralen angeht und schauen wir, oh Gott ist nicht ein Gott, der verletzt mich. Er verletzt uns nicht, wir verletzen uns selbst. Darum geht das hier. Ich habe von Andrew Murray eine kleine Blog gelesen über dieses Thema. Er schreibt, es ist unnötig und schwächt das biblische Konzept des Zorn Gottes, ihm seinen emotionalen und affektiven Charakter zu nehmen. Gottes Zorn so zu interpretieren, als ob er lediglich die Absicht habe, Sünde zum Bestrafen oder den Zusammenhang zwischen Sünde und Elend sicherzustellen. Setzen Sie den Zorn mit seinen Auswirkungen gleich und eliminieren Sie den Zorn praktisch als eine Bewegung im Geist Gottes. Zorn ist der heilige Abneigung des Wesens Gottes gegen das, was im Widerspruch zu seiner Heiligkeit steht. Das ist sehr starke Statement. Paulus spricht auch, Paulus, der Erlösung, aber wovor, wie sind wir gerettet? In erster Linie werden wir von Zorn Gottes gerettet, den wir gerechtfertigt verdienen, solange es nicht etwas gibt, vor dem man gerettet werden kann. Hat es keinen Sinn, über Erlösung zu sprechen, oder? Wenn wir Erlösung sprechen, da muss auch irgendwas geben. Wovon sollen wir befreit werden? Wovon sollen wir gerettet werden? Und deswegen Paulus, gerade Botschaft, und der sagte, ich schäme mich, über das Evangelium zu predigen, egal welche Nationalität, egal welche Gruppe, egal welche Titel die haben, ich habe gar kein Problem, weil hier geht es um Zorn Gottes, davon Menschen gerettet werden. Darum geht das. In diesem Teil des Briefes geht es zum S. Paulus nicht darum, die gute Nachricht zu verkünden, sondern die absolute Notwendigkeit der frohen Botschaft, der Erlösung von Gottes gerechtem Zorn aufzuzeigen. Ja, der Zorn Gottes offenbart sich nicht im Evangelium, sondern in der Tatsache der menschlichen Erfahrung. Warum Gott seinen Zorn kündigt oder offenbart? Weil der Menschen die offenbarte Wahrheit Gottes entrückt oder niederhalten. Das steht in Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn von Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Mit Füßen getreten wird. Wenn Gott redet Gottes Wahrheit, er spricht über sie, ihn, und dann er redet doch Wahrheit. Die Menschen wollen das nicht. Ablehnen, was wahr ist. Rechtfertigung dessen, was gottlosen und ungerecht ist. Durch die Ablehnungen dessen, was Gott offenbart hat, Dinge über Gott, die sich Menschen selbst manifestieren, zum Beispiel die Intelligenz, die Persönlichkeit des Menschen, dasselben von seinem Schöpfer implizieren oder Sollensgefühl, die Menschen, das eine gerechte Schöpfer implizieren. Also hier geht es darum, Menschen, die denken einfach, Gott wird so sein, wie wir denken. Gott wird so sein, wie wir Menschen alles bilden, einbilden. Darum geht es hier. Aber Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein liebender Gott. Gott ist ein Gott, er will alle Menschen retten. Hier steht auch, deswegen der offenbart Sohn Gottes. Vers 19 und 20 lesen wir gleich. Dabei ist doch das, was man Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat ihnen von Augen gestellt. Gott hat sich offenbart. Vor sich Augen gestellt. Mit was? Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn. Wenn wir draußen schauen, was alles da ist, das ist sichtbar, wie groß, wie mächtig, wie gut der Gott ist. Ja, er hat das dahingestellt und hat gesagt, ey, das ist sichtbar, den unsichtbaren Gott. Und seine ewige Macht und sein göttliches Wesen, die Menschen haben also keine Entschuldigung. Das steht nicht auf meinen Worten, Römer Kapitel 1, Vers 20 am Ende. Kein Mensch kann sagen, ich kenne Gott nicht. Ich habe den Gott nicht gesehen, sagen die viele. Aber du erlebst diesen Gott. Du kannst sehen, was er da gemacht hat, was seine Kraft und was ein mächtiger Gott er ist. Dinge über Gott, die sich in den umgebenden Schöpfung manifestieren. Da sehen wir, wie groß der Gott ist. Ohne Schöpfer gibt keine Schöpfung. Er hat alles geschaffen. Psalmist sagt der Psalm 19, Vers 2 und 3, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündet seine Händewerk. Ein Tag sprüdelt dem anderen Kunde zu. Und einen nach meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Du hörst du nicht, aber du siehst, wie dieses Lauf der Bahn und Tag und Nacht, Regen und Sonne und alles kommt und das zeigt uns, wie groß und wie mächtig der Gott ist. Spurgeon sagt, wir wissen das, wissen wir, dass Wissen keinen Nutzen hat, wenn es nicht zu heiliger Praxis führt? Wir kannten Gott, es nützt uns nicht, Gott zu kennen, denn wir verherrlichen ihn nicht als Gott. Es spielt keine Rolle, was wir denken oder was wir wissen. Es sei denn, er führt uns dazu, Gott zu verherrlichen und dankbar zu sein. Spurgeon, nicht von mir. Okay? Wenn wir erkennen Gott, wenn wir wissen, ey, ich kenne diesen Gott, aber wenn wir nicht bereit sind, Gott zu verherrlichen, ihn zu verdanken, dann nützt uns nicht. Ja, viele sagen, wir sind so viele Jahre Christen, das spielt keine Rolle. Ich kann sagen, Herr Wienert, ich habe jedes Jahr, halte ich 100 Predigten, spielt keine Rolle. Ich kann sagen, jedes Jahr, ich mache Missionreise da und hier, spielt keine Rolle. Wenn dadurch nicht Gott verherrlicht wird, wenn ich nicht dankbar bin, was er getan hat. Spurgeon sagt eine Stelle, ich habe nicht mit, er sagt, wo ich auch gelesen habe, er sagt, das Schlimmste, was ein Mensch sagen kann, sein Erfolg, nichts Gott zu danken und sagen, das habe ich alles selber gemacht. Das ist mein Verdient. Wenn jemand sagen will, das ist das Schlimmste, eine tun kann. Weil alles, was wir haben, was wir alles erleben, wir müssen nur Gott verdanken dafür. Und dann geht es weiter, diesem Text, Vers 21, weil sie Gott kannten, ihn aber werde es Gott verherrlichen, noch ihn danken darbrachten, sondern ihre Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständliches Herz verfinstert würde. Also hier sehen wir auch schon wieder, die sind selbst, als sie ihn kannten, die wissen, wer Gott ist, die haben schon irgendwo eine Predigt gehört oder was gelesen, die wissen, doch, da gibt's einen Gott, aber trotzdem, die sind nicht bereit, ihn zu verherrlichen. Doch, es gelang ihm nicht, ihn als Gott zu verherrlichen und machen die weiter, sie werden vergeblich ihre Gedanken und Torisches in ihrem Herzen. Die machen anders. Die sagen, ja, muss man nicht. Ja, Vers 22 sagt es klar und deutlich. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie so Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis, ein Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kreischenden Tieren. Versteht ihr? Vielleicht für uns ist das gar nicht schlimm. Wir sagen einfach, ey, wir beten noch keine Tiere an, wir beten noch gar nicht an, wir beten gar keinen Gott auch. Also, aber geht dir mal Ländern, Indien, Sri Lanka, In Sri Lanka gibt es eine Figur, ein Affengott, das ist schon über 20 Meter groß, ja, ich weiß gar nicht genau, aber richtig groß. Und alle gehen beten an, weil es groß ist, weil eine große Figur ist, es mächtig ist. Ja. Oder wie viele Menschen gehen einfach zum Himalaya, da ist irgendwo ein Fußabdruck von Shiva sehen wollen, diesen Monat und Reise unterwegs, nur diesen Fußabdruck zu sehen. Die verherrlichen Menschen, die verherrlichen Tieren. Ja, 3 Millionen Götter. Was denkt ihr, was alles da drin ist? Von den Hindus. Schlange ist Gott. Esel weiß es nicht. Aber Hunde ja. Ja, und manche verherrlichen noch Hunde hier. Aber das ist nicht mein Thema. Ich lasse das weg. Okay. Die Sache ist so, die verherrlichen und die denken, wir sind klüger, wir wissen alles besser und beten die Affen Gott an. Die beten Schlangengott an. Die gehen zum dahin um Pilgerreise nur den Tieren als Bilder, Gottesbilder dargestellt wird. Und die sind nicht die Menschen, du sagst einfach, ja, die nicht gelernte, nicht akademisch unterwegs sind. Hey, da sind Professoren, da sind Doktoren, da sind die Leute, die wirklich wissenschaftlich unterwegs sind. Die beten solche Götter an. Die sind Narren geworden, sagt Wort Gottes. Die sind dumm geworden, die sind Torheit. Die Konsequenz, Gott nicht zu verherrlichen, führt zum Götzendienst. Ist das logisch, oder? Wenn wir sagen, ich verherrliche meinen Gott nicht, was passiert denn dann? Ich verherrliche mich selbst oder ich verherrliche jemand andere oder ich verherrliche, was ich besitze. Mein Auto, mein Beruf, mein Haus, mein Tier, vielleicht meine Frau oder mein Mann. Ist automatisch, geht dahin. Wenn wir sagen, wenn wir nicht dankbar für Gott, wenn wir Gott nicht verherrlichen unser Leben, dann werden wir automatisch, wir verherrlichen was anderes, was nicht Gott will. Beispiel, eigenem Bild machen. Ja, zum Beispiel, die machen einfach, in Indien gibt es die Vater-Mutter-Gott. Die beiden Menschen leben noch, da gehen die tausenden Pilger dahin, ja, und beten die Menschen an. Weil die Suche sind, dass sie irgendwie besonders zu haben. Die moderne Mensch hat eigene Idole, zum Beispiel säkularer Humanismus. Selbstverehrung. Ich bin der Beste. Jo, so geht das. Ich mache alles richtig. Oder Bibel sagt, Epheser 5,5, Habgier. Ich will alles, ich will alles. Geld, Macht. Was der Nachbar hat, will ich ein Stück mehr. Wenn der 500 Quadratmeter Grundstück hat, ich muss 600 Quadratmeter haben. Vielleicht hier nicht so, Sri Lanka aber so. Das ist ein Bild, ja, dass du dich zeigen kannst, wie mächtig du bist. Ich habe schon mal erzählt, in Kanada gibt es Häuser, die vergleichen mit Garagen, wie viele Garagentore du hast. Wenn du eine Garagentore hast, du bist sehr Armut. Also du willst gerade, bist du angefangen, dein Leben aufzubauen. 2, geht. 3, du bist jetzt ein gutes Niveau. 4 hat, perfekt. Hast du alles erreicht. Die reden noch so. Die reden nicht, wie viele Quadratmeter Wohnfläche du hast, wie viele Garage hast du. Darum geht das. Und so sind die Menschen. Also ich rede nicht nur Christen, ich rede allgemein weltweit. Die Menschen sind in Sündfall alles kaputt. Wir leben in einer kaputten Welt. Jeder verherrlicht irgendwas. Aber die sind nicht bereit, dieser allmächtige, lebendige, liebevolle, barmherzige, gnadevolle Gott zu verherrlichen. Wie viele Prozent Christen haben wir in Deutschland? 2%? Was machen die anderen? Was verherrlichen die anderen? 98%. Weiß ich gar nicht. Meine Aufgabe ist, Evangelium zu predigen. Aber eins weiß ich, durch diese Worte, die verherrlichen, irgendwas anders, aber nicht Gott. Und wie macht denn Gott, wie Gott seinen Zorn manifestiert? Wie lässt er wirken? Wie macht er das? Hier steht geschrieben, Römer 1, 24, darum, weil die kaputte Welt so ist, weil die Menschen so ist, weil die Menschen nicht Gott verherrlichen wollen, darum hat Gott sie dahin gegeben. Gott hat es nicht aufgegeben, Gott hat ihn hingegeben. Ja? Gott hat losgelassen. Gott hat gesagt, mach was du willst. Weil die sind nicht bereit, dieser wunderbare, dieser große Gott, der durch seine Natur gezeigt hat, und dem Universum gezeigt hat, wie groß er ist, wie mächtig er ist, die sind nicht bereit. Was sagt er? Darum hat Gott sie hingegeben, in dem Begehren ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leibe untereinander zu schänden. Hier sehen wir, Gott hat gesagt, weißt du, Gott hat alles getan für sein Volk. Das können wir vielleicht, wenn du lange unterwegs mit Bibel bist, dann weißt du Bescheid auf dem Alten Testament, wie oft. Da kommt der König und dann sagt er, lese mal Wort Gottes, wir bleiben im Gesetz Gottes und zweiter kommt, dann schmeißt er alles weg und baut er irgendwas. Dann Gott ist so barmherzig und gnädig und dann kommt er nochmal und nochmal. Das fängt erst zum Adam und Eva an, bis Offenbarung geht das. Ja? Gott ist ein Gott, der gnadevolle Gott. Aber er sagt, darum, deswegen die Menschen so unterwegs sind, hat er sie hingegeben vom Begehren ihrer Herzen. Darum hat Gott sie hingegeben in seinem gerechten Zorn und Gericht übergibt Gott den Menschen der Sünde, nach der sich ein böses Herz sehnt und erlaubt uns, die Selbstzerstörung folgender Sünde zu erleben. Dieser Satz ist wichtig, dass Paulus wieder sagt. Dreimal sagt der Paulus, Vers 18 bis 32, hat Gott sie hingegeben. Das sagt er dreimal, darum hat Gott sie hingegeben, das steht dreimal. Hosea Kapitel 4, Vers 7 sagt, verbundet mit gottlosen Bildern ist Ephraim, lass es gewähren, sollen sie doch machen, was sie wollen. Ja, Gott sagt, er verbindet euch nicht mit denen. Und dann die machen das. Und Gott sagt, mach, was du willst. Ich kann nicht mehr. Gibt so manchmal bei uns in den Kindern nach, du als Eltern, ihr gebt dir so viel Weisheit, eure Erfahrung, alles drum und dran, ey, mach bitte das nicht. Du änderst du irgendwann mal dahin. Ich weiß, ich habe so viele Erfahrungen, ich habe so viele Freunde, ich habe mit so vielen Leuten gebetet, weil die so unterwegs waren. Irgendwann mal sagen die, ich bin alt genug dafür, ich mache, was ich will. Du musst doch nicht hier immer predigen. Lass das sein. Was machen die Eltern? Sollen die festbinden irgendwo? Sagen, okay, mach einfach, ich bete für dich. Das ist das, was wir Eltern machen, tun können. Ich erinnere, während der Predigt, Gott zeigt mir diese Stelle, wo Lukas Kapitel 15, Vers 12, da geht der jüngere Sohn und sagt, Vater, gib mir den Teil des Vermögens. Wir haben oft dieses Vaterbild als unser gottlicher Vater hingestellt. Wir haben immer wieder gesagt, so ist unser Vater Gott, sein Herz erwartet. Aber der Vater hat gesagt, was soll der sagen? Er sagte, okay. Da steht, wenn wir weiterlesen, da steht geschrieben, er hat seine Vermögen gegeben. Was macht der Junge? Er geht mit seinen Freunden, der feiert der Partys. Irgendwann mal, der landet in Schweinstall. Ist der Vater schuld dafür, dass er in Schweinstall gelandet ist? Nein. Er hat selbst entschieden. Er hat selbst entschieden, sein Leben so zu führen. Aber der Vater ist gnädig, deswegen sage ich, Gott hat hingegeben, aber nicht aufgegeben. Er wartet immer wieder. Die ganze Menschheit einmal sagt, oh, wir wollen diesen großen Gott loben, preisen. Aber das fehlt und genau diese Geschichte hat mir so ein Bild gezeigt, wie gnadevoll unser Vater im Himmel. Er hat alles getan. Der Vater, wir lesen noch, wie reich der ist, was er alles zu Hause hat, wie viele Arbeiter und Tagelohner und das und dies. In Reichtum. Aber der Sohn sagt, nee, das gefällt mir nicht. Mir gefällt, was da draußen ist. Was die meine Freunde machen. Diese Partys mit unterschiedlichen Lichtern und da will ich hin. Ganze Nacht durchballern. Da will ich hin. Sagt der Sohn, okay. Vater sagt, alles klar. Hier deine Vermögen, geh. Und er tut das. Wir machen einen Fehler, wenn wir denken, dass es Gott Barmherzigkeit oder Güte ist, die es den Menschen ermöglicht, in der Sünde weiterzumachen. Darum ist das Gnade nicht da. Wenn wir denken würdest, das ist alles okay, wisst ihr, manchmal, ich denke mal, manche Predigen heutige Tage predigt wird, denke ich mal, boah, ist nicht schlimm, was du magst. Die Gottes Gnadendusche ist über dich. Das duscht immer. Das Wasser läuft ganze Zeit. Du wirst gereinigt automatisch. Leute, ich sage ehrlich, das ist Irrlehre. So einen Gott gibt's nicht. Gnade heißt das nicht so. Viele verstehen das falsch. Ja, es ist Sünde weiterzumachen. Es ist tatsächlich sein Zorn, der uns ermöglicht, uns weiterhin durch die Sünde zu zerstören. Wenn wir da weiterleben, wie dieser junge Mann im Schweinestall gelandet, er versucht das zu essen, was die Schweine essen. Ja, dein Leben ist so kaputt gegangen, weil der nicht bereit ist, das zu hören, was Vater gesagt hat. Der Vater hat gesagt, okay, geh. Römer 6, 15. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall, sagt Bibel. Kein Fall. Ja, weil wir unter Gnade sind, ist alles okay? Nein. Eine andere Übersetzung. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es denn nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Neue Genfer Übersetzung. Niemals. Das ist uns nicht erlaubt, weiter in Sünde zu leben. Nicht erlaubt. Wir sind berufen. Paulus schreibt ja auch anfangs, ihr seid Berufene, als heilig zu leben. Darum geht das. Heilig zu sein. Auserwählte. Gott sie dahingegeben. Paradidomi. Kein Feuer vom Himmel schlägt die nieder, sondern die Menschen einfach seine eigenen Wünschen überlassen. Das ist, was passiert. Zum moralischen Unrein. In der Begierden ihrer Herzen, wohin auch immer ihre bösen Herzen zu führt, das soll die so weiterleben. Ihre Leiber untereinander zu schänden, in welcher Weise sie, sehen wir gleich. Warum? Weil sie die Wahrheit Gottes gegen die Lüge vertauschten. Darum geht das. Die Wahrheit, ich habe letztes Mal auch erwähnt, ich weiß gar nicht, was ich hier gesagt habe. Irgendwann mal, wir kennen die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht mehr auf dieser Erde. Irgendwann mal kommt diese Zeit. Viele haben die gesagt, diese Bibel wird nicht mehr gedruckt. Ja, jetzt haben wir digital. Wisst ihr was? Die Wahrheit wird vertauscht. Einfach vertuscht. Die Wahrheit ist nicht mehr da. Wisst ihr, die Theologen interpretieren. Irgendwann mal die Wahrheit ist nicht mehr da. Die emotionalen Gefühle, alles als Wahrheit dargestellt. Die Wahrheit wird nicht mehr da sein. Wenn ich Predigt vorbereite, ich Auslegungen schaue ich da und hier mache ich auch das. Aber manchmal habe ich überlegt, Gedanken gemacht, unser Gott ist doch für alle da, für die ganze Welt. Auch Tamilen, auch Deutschen, Afrikaner, Ukrainer, für alle da. Und da gibt es akademisch, Theologen, viel, da gibt es Menschen, die gerade lesen kann. Ist sein Gott, sein Wort gegeben nur für die Akademiker oder die Gebildete? Nein, Wort Gottes für alle da. Auch in einem Dorf, eine 65-jährige Frau, dass sie gerade ihre 5. Klasse Schule gewesen war, dass die auch lesen kann und verstehen kann. Der Geist Gottes offenbart sich auch in dieser Weise. Ja? Darum geht es. Hier geht es nicht darum, was wir fühlen, was wir, das ist genau wie Liebe. Manchmal sagen die Schmetterlinge im Bau, das ist Liebe. Hey, das ist Gefühl. Geisteswirkung ist nicht nur ein Gefühl. Der Geist Gottes ist immer mit uns. Er wirkt immer mit uns, wenn wir erlauben, wir sagen. Hier wird der Wahrheit wird nicht mehr da sein. Das ist vertuscht und ist nicht da. Das führt uns zu leidlichen, also schädlichen Leidenschaften. Gott hat übergeben, Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schädliche Leidenschaften, die ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Boah, hier ist es ein starkes Thema. Wiederum, da steht geschrieben, sie da hingegeben. Paradidomi. Kein Blitz vom Himmel, sondern Menschen einfach seiner abscheulichen Leidenschaft überlassen. Ein Beispiel, Homosexualität. Das Frauen. Ich weiß gar nicht, dass ich auch viel da tiefer gehen will, aber ein bisschen will ich was sagen. Manche sagen, dass die Bibel nirgendwo weibliche Homosexualität verurteilt. Aber hier sehen wir, gleich aus Römer 27, mag deutlich, das ist uns Römer 27, wenn wir lesen, und Gott schuf die Menschen als sein Bild, Bild Gottes schuf, nee, warte mal, also 27, und ebenso, dieser Begriff passiert auch, nehmt das auf Vers 26, ebenso wie Frauen und Männer, ja. Und die Frage ist, sind die schlechten Menschen, wenn die das praktizieren und so leben? Nein. Sind die bösen Menschen? Nein. Sind sie irgendwie schlimmer als alle anderen Menschen? Nein. Was sind denn Unterschiede zwischen einem Christ und denen? Der Christ ist heilig, die nicht. Weil wir heilig, weil Jesus für uns gestorben ist. Deswegen sind wir heilig. Die nicht. Ich habe schon ein Zeugnis gehört, lange das hier praktiziert haben. Der ist im Knast gelandet, dort ist er bekehrt, er kommt von einer christlichen Familie. Er hat Wort Gottes so gehasst, irgendwo mal nimmt er Wort Gottes, lest er, wird der Pastor, Theologie, Professor, studiert. Aber er sagt, wisst ihr, was der Gegenpol für homosexuell ist? Nicht heterosexuell. Du darfst nicht damit vergleichen. Wir Christen sollen vergleichen, heilig zu sein. Egal, welche Leben wir führen, heilig. Wir sind heilig sein. Darum geht das. Und er hat so ein Zeugnis dargestellt. Ich habe gesagt, Mann, der kann gut. Also was heißt denn heilig? Da können wir wieder ganze Predigt halten darüber. Hier geht es darum, die Menschen von natürlichen Nutzen dagegen angefangen. Ja, natürliches. Wir lieben Naturprodukte. Bio. Gesund. Sehr gut. Auch teuer. Ja. Natürlich zu sein. Was hat er natürlich, was war denn natürliches? 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Also, Komma. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gibt's keine drittes, gibt eine vierte, keine fünfte. Nur Mann und Frau, was ich hier lese. Okay, 28. Und Gott segnet sie. Und Gott sprach zu ihnen, sei fruchtbar und vermehrt euch. Das ist natürlich. Wenn Tiere paaren und dann auf einmal bekommen Babys oder Eier und dann wird auch Babys kommen. So sind doch Menschen. Menschen, wenn wir paaren, zusammenkommen, Sex haben, das geht darum, fruchtbar sein und vermehren. Darum geht das. Und füllt die Erde, sagt Gottes. Das ist der erste Segen, was Gott über Menschheit spricht. Ich segne euch, sagt Gott, sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das ist, was wir Gott gesprochen haben. Und in Vers 27 geht es weiter. Und ebenso haben die Männer und natürlicher Verkehr mit der Frau verlassen. Die sind, haben gesagt, nö, wollen wir nicht. Sind in Begierden zueinander erbrannt, in denen die Männer mit Männern Schande treiben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Da habe ich nicht so viel resagiert, was sie da verdient haben. Aber ich wollte hier ein bisschen paar Sachen einfach, wo ich auch gelesen habe, das ist nicht alles an meiner Meinung, aber ich vertraue diesem Blog. Paulus verwendet hier einmal normale Wörter für Männer und Frauen. Er verwendet die Wörter männlich und weiblich und verwendet Kategorien. Sexualität außerhalb menschlicher Begriff beschrieben. Hat der sexuelle Sünde, der ihn beschreibt, außerhalb der Menschenwürde liegt. Paulus kategorisiert den gesamten Abschnitt unter der Idee abscheuliche Leidenschaft, ungesund, unheilig. Dennoch lebt Paulus in einer Kultur, die Homosexualität offen befürwortete. Paulus hat sich nicht an eine Kultur geschrieben, an ihn zustimmte. Paulus schreibt eine Kultur, die die Homosexualität sowohl für Männer als auch für Frauen als Teil des Lebens akzeptiert würde. Etwa 200 Jahre lang praktizierten die Männer, die das Römische Reich regierten, offen Homosexualität, oft mit kleinen Jüngern. Zeitweise besteuert das Römische Reich ausdrücklich, genehmigte diese Praktizierung, Prostitution, gewährt junge Prostituierten einen gesetzlichen Feiertag, der legale Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren würde anerkannt und dass einige Kaiser heiraten anderen Männer. Zur gleichen Zeit, Paulus schreibt, war Nero Kaiser. Er nahm einen Jungen namens Sporus und ließ ihn kastrieren und heiratet ihn dann mit einer vollständigen Zeremonie, brachte ihn mit einer großen Prozession zum Palast und machte den Jünger als seine Frau. Später lebte Nero mit einem anderen Mann zusammen und Nero war die Frau. Das ist ein Blog, wo ich gelesen habe. Wenn jemand Interesse hat, meldet mir. Ich werde den Blog geben, weiterleiten. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 2. Aber wegen den Unzucht hat jeder seine eigene Frau und jeder haben ihren eigenen Mann. Ja, du darfst nicht in Sünder leben, du Sünder tun. Deswegen, der Mann soll eine Frau nehmen, eine Frau soll einen Mann nehmen. Hier steht in der Bibel, also 1. Korinther 7, 2. Ja. Der natürliche Gebrauch der Frau, verlassen, vermehren, Vermeidung zum Unzug. Darum geht es. Sie brennen in ihrer gegenseitigen Begierde und begegnen mit den Menschen Schande. Vers 28. Und wie sieht es nicht für Gott fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben, einen verworfenen Sinn zu tun, was sie nicht gebührt. Ich habe vorher auch über die Situation gesprochen, wo Paulus das geschrieben hat. Damals war ganz normal diese Praktizierung. Ja? Aber trotzdem, Paulus muss Wort Gottes nochmal begreifen und sagen, das ist keine Natur. Was Natur, was Gott geschaffen haben, das ist was anderes, als was ihr praktiziert. Er müsste da zeigen, wo was falsch läuft. Das Richtige ist, Gott hat Mann und Frau geschaffen und die sollen auch Kinder in dieser Welt setzen. Das ist das Plan Gottes. Und dann nächstes noch einmal dahingegeben. Denn sie wollten nicht anzuerkennen, Gott übergab sie einen verworfenen Sinn, damit die Dinge taten, die nicht angemessen waren. Ja, das ist der dritte Punkt, warum der hingegeben hat. Die sind nicht bereit, Gottes Wort zu akzeptieren. Und ihrem Verstand war so gemacht worden, so hingekommen, dass sie tun sollte, was sie wollen. Und das gibt eine große Liste. Ich wollte nicht die ersten zwei Verse schlimm stellen als jetzt Vers 29. 29 genauso schlimm wie die 24, 25, 26. Das müssen wir wissen. Römer 1, Vers 29. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, verbreiten überall Nachrede, Verleumde, Gotthasser, Gewalttäter, hochmutig. Also Gott hat eine Liste dahingestellt, wo Gott hingegeben hat. Frag mal Menschen, die Gott gar nicht glauben. Zeig mal deinen Gott. Wo ist der? Ich kenne damalige Kollegen, die haben mit mir so schlecht geredet über Gott, weil die haben diese Gottesfurcht nicht. Die sind nicht bereit, Wort Gottes zu akzeptieren. Ihr Herz ist so hart und die wollen das alles nicht. Sie erkennen das gerechte Urteil Gottes, dass solche den Tod verdienen, steht am Ende. Vers 32. Obwohl sie Gottes Rechtforderung erkennen, dass die so etwas tun, das todeswürdig sind. Nicht nur die 29, alle anderen auch. Todeswürdig sind. Üben sie nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an andere, die es tun. Ja, du kennst ja dieses über anderen schlecht reden. Ja, ich komme dahin wieder. Da gibt es Leute, wenn noch einer über Vinod schlecht redet, die freuen sich. Boah, nicht nur ich, der redet auch schlecht über Vinod. Die anderen reden auch über schlecht Vinod. Weißt du, das ist schlecht, das ist schlimm, das will Gott nicht. Gott hat so hingegeben, mach, was du willst. Redest du über andere schlecht, rede weiter. Bibel sagt, liebe deine Nächste. Bibel sagt, du sollst andere unterstützen, damit die weiterkommen. Anderen helfen, dass die gläubige Leben stark führen. Was denken wir? Hören wir von denen, die sind schlecht, die sind nicht gut genug, die sind alle auch schlecht, auch falsch, auch vor Gottes Augen nicht richtig. Nachrede. Gotteshasser, also das hassen die Gott, ein Gewalttäter. Ich prügele dich gleich, ja. Versteht ihr, hier hast du eine große Liste, was Gott dahingestellt hat. Und warum passiert das? Die Zorn Gottes ist nicht Gott, jetzt straft alle so. Gott hat hingegeben. Einfach die Menschen bösartig leben wollen, dann lebt euch. Aber diese barmherzige, liebevolle, gnadevolle, die große, diese Güte, Gott wartet auf jedem Einzelnen. Wie dieser Vater, Lukas Evangelium 15. Er wartet immer wieder. Er hat seinen Sohn dafür gegeben, damit wir vor Gott gerecht treten darf. Hey, über dieses Thema hast du viele Fragen. Ich weiß, das ist nicht ein Thema, so in halber Stunde darstellen kann. Ja, das ist ein großes Thema, vielleicht tagelang diskutieren müssen. Ich weiß. Ich habe so viel gebetet, ich habe so viel gefragt. Gott, soll ich nicht einfach weicher machen, ein bisschen weniger? Nicht so alles. Wisst ihr, was eine Antwort ich von Gott bekommen habe? Ich bin gnädig. Brauchst du noch gnädiger, muss man nicht sein. Bleib, wie du bist. Lese einfach, was da drauf steht. Und mach nur das, sag nur einfach, was da drauf steht. Mehr nicht. Ich hätte anders machen können. Ihr Lieben, ich kann diese Predigt ganz einfach, sehr liebevoller, mach so weiter, Gottes Gnade ist so groß, hätte ich machen können. Was ist unser Wollen, unser Wille? Warum sind wir hier? Weil wir Gott lieben. Wir wollen gerecht leben. Wir wollen Gott folgen. Wir wollen Nachfolger Jesu Christi sein. Wir wollen auch andere Menschen dahin führen. Wir wollen einen Tag im Himmel sein. Wir wollen diesem Jesus begegnen, der Hand öffnet und sagt, meine treue Diener, komm zu mir. Dafür leben wir. Und deswegen, ich will nicht das kürzer machen. Ich will das nicht irgendwie schlecht darstellen. Vielleicht ein oder andere sauer sein auf mich. Ist okay. Aber geh zum Gott und bete. Und er wird dich wirklich offenbaren. In diesem Thema, das ich bekommen habe, habe ich gedacht, oh. Ich habe gedacht, muss das sein? Ehrlich gesagt, ich habe noch gefragt, darf ich mal davor, wo Paulus sagt, ich schäme mich nicht für diese Evangeliumspredigung. Ich nehme nur ein Vers, das reicht mir schon, predigen. Ja. Aber das ist auch wichtig. Und für Paulus war auch nicht einfach, diese Kultur, das zu schreiben. Dass alles normal war, alles legal war. Trotzdem, er muss Wahrheit Gottes sprechen und schreiben zu den Gemeinden. Und die Gemeinden davon zu warnen und sagen, hey, Vorsicht, nicht stolz sein, nicht gewalttätig sein, nicht böser Mensch sein, nicht ungehorsam sein. Hier steht, ungehorsam gegen den Eltern. Wie oft passiert heute in christlicher Familien? Wie oft die Kinder sind nicht gehorsam? Die sagen, ihr habt sowieso keine Ahnung. Wie oft hören wir das? Und das ist nicht richtig vor Gottes Augen. Gott will, dass wir so leben, wie sein Wort sagt. Ich lese immer wieder, auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament, wo Josua angeht und Mose angeht, wenn ihr mein Gebot hält und lebt, dann werde ich euch segnen. Gott kann nur segnen, wenn wir sein Wort lesen und handeln. Wenn wir nur lesen, wenn wir nur Wissen haben, wenn wir nicht praktizieren, wie Spurgeon sagt, das bringt uns nicht. Halleluja. Amen. Da will ich abschließen. Ich wollte kurz ein Gebet sprechen. Lieber Vater, ich danke dir, du bist ein wunderbarer Gott. Ich weiß nicht 100%, dass ich einfach gut dargestellt habe oder hingebracht habe. Aber ich weiß eins, du bist hier. Du willst nicht ein Mensch verloren geht. Du willst, alle gerettet werden. Und du hast keinen Menschen, weil du bist Liebe. Du liebst Menschen. Aber wo wir im Römer auch in den Kapiteln gelesen haben, dreimal schreibt auf Paulus, Gott hat sie hingegeben, solche Dinge zu tun. Ihren Verstand ist es Torheit geworden. Deswegen tun die, was die wollen. Viele wollen, was unser Gefühl ansagt oder was unserem Verstand sagt. Ich bete, Vater im Himmel, dass du uns allem segnest. Auch besonders, ich bete Gnade für mich, Herr. Ich bitte deine Gnade für mich, dass du auch gnädig, wenn ich hart bin, Herr, tut mir leid, aber ich sage einfach, segne uns als Gemeinde. Wahrheit erkennen, Wahrheit leben. Dafür bitten wir deine Führung. In Jesu Namen. Amen.